Ich habe gehört, es ist heute eine Premiere hier. Eine Premiere wohl, der erste Frauenabend. Und ich fühle mich richtig geehrt, dass ich da dabei sein kann. Ich finde es toll und ich hoffe, dass es auch für Sie ein ganz besonders schöner Abend werden wird. Träumst du noch oder lebst du schon? Heißes Thema haben Sie sich hier ausgesucht. Wie man mit geplatzten Träumen und unerfüllten Wünschen leben kann. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Mögen Sie auch diese schönen Blechschilder, die es zurzeit überall gibt? Mein Mann, der schimpft schon immer, weil ich mir ständig solche Blechschilder kaufe oder schenken lasse und dann wieder ein Plätzchen finde, an dem ich es aufhängen will. Mein Favorit, den habe ich Ihnen mitgebracht. My house was clean last week. Sorry, you missed it. Letzte Woche war es sauber bei mir. Schade, dass Sie es verpasst haben. Ich habe Ihnen aber auch noch ein anderes Schild mitgebracht, das zu unserem Thema passt. Das ist jetzt ein Test. Für manche ist es ein Sehtest, für andere ein Englischtest, aber für uns alle ist es ein Reichtumstest. Ich lese es Ihnen mal auf Deutsch vor. Wenn Sie Essen im Kühlschrank haben, Kleider an Ihrem Körper, ein Dach über dem Kopf und wissen, wo Sie heute Abend schlafen werden, dann sind Sie reicher als 75% der Menschen auf dieser Welt. Wenn Sie Geld auf der Bank und in Ihrem Geldbeutel haben und in der Spardose im Küchenschrank, dann gehören Sie zu den Top 8% reichen Menschen dieser Welt. Wenn Sie heute Morgen aufgewacht sind und mehr gesund als krank waren, dann sind Sie besser dran als die 1 Million Menschen, die diese Woche nicht überleben wird. Wenn Sie nie die Erfahrung eines Krieges gemacht haben, nie Gefängnis oder Folter erlebt haben, nie die schrecklichen Qualen von Hunger erlebt haben, dann sind Sie glücklicher als die 500 Millionen Menschen, die zurzeit genau das erleben. Und herzlichen Glückwunsch, wenn Sie dieses Plakat hier lesen können, denn das können die 300 Millionen Analphabeten auf der Welt nicht. Und dann reden wir von unerfüllten Wünschen. Ist das nicht vermessen? Schaut man diese Dinge hier an, dann sind doch unsere zerplatzten Träume und unsere unerfüllten Wünsche. First World Problems, sagt man dazu. Und angesichts dieser Problematik wird der Wunsch nach, was haben Sie gerade für Wünsche, eine neue Gartenliege oder neue Vorhänge oder einen richtig guten Urlaub? Ja, aber das sind Luxusprobleme und Luxuswünsche. Und ich denke, wir alle können ja dann doch unterscheiden zwischen solchen Luxuswünschen und echten Lebensträumen. Wir sind ja schließlich keine Kinder mehr. Und Kinder, die haben so süße kleine Wünsche, wie dieses hier zum Beispiel. Ich höre gerade, es wird aufgenommen, dann lese ich es vielleicht doch mal vor. Mama, ich wünsche mir einen Hamster zu Weihnachten. Ach gut, Kind, endlich mal was anderes als Gans und Rotkohl. Aber um diese Art Kinderwünsche, die soll es auch heute Abend gar nicht gehen. Denn mitten in unserer äußerlichen und materiell reichen Zeit und unserem reichen Land hier, da schwelen unter der Oberfläche doch ganz, ganz viel ja, Leiden zum Teil oder einfach auch das Leiden unter unerfüllten Wünschen und Träume, die einfach nie in Erfüllung gehen werden. Was ist denn so Ihr Herzenswunsch? Was ist denn so Ihr Lebenstraum? Haben Sie denn noch oder gar nicht mehr oder nie gewagt zu träumen? Ist manchmal ganz gut, wenn man sich eine Referentin von außen einlädt, die Leute gar nicht kennt. Zum Glück kenne ich sie alle gar nicht. Keinen einzigen. 2, 3, so ganz, ganz am Rande. Aber alle anderen nicht. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt irgendwelche Beispiele erzähle, das kann ich ganz freimütig tun, ich kenne sie ja nicht. Was sind denn da für Beispiele für Lebensträume, die in Erfüllung gehen oder vielleicht auch nicht? Ich werde jetzt mal ein paar zeigen. Vielleicht ist ja Ihrer auch dabei. Viele Frauen sagen, oh, ganz klar, ich möchte endlich einen Mann. Ich möchte endlich einen Partner und dann wäre mein Leben schöner, dann wäre mein Leben endlich ganz, dann wäre mein Leben in Ordnung. Ähnlich geht es diesem jungen Mann hier, der mit Stöpseln im Ohr in der U-Bahn sitzt und ein Buch darüber liest, wie man Frauen in der U-Bahn kennenlernen kann und gar nicht merkt, dass neben ihm eine sitzt. Viele sagen, ja, ja, einen Partner habe ich bin schon lang verheiratet, aber ich hätte gern einen verständnisvolleren Ehepartner. Und dann gibt es die sagen, ja, einen Partner habe ich und meiner, der verzeiht mir sogar eine Beule am Auto. Aber wir leiden schon seit vielen Jahren darunter, dass wir keine Kinder haben. Wir hätten so gerne Kinder, aber es klappt nicht. Und ich würde sogar solche gleichen Strolche hier nehmen, aber ja. Und dann gibt es noch diesen unerfüllten Kinderwunsch trotz eigener Kinder. Nämlich dann, wenn die Kinder nicht so werden, wie man sie gerne hätte. Andere würden sich wünschen, sie hätten in der Familie keinen Streit, in der Verwandtschaft endlich Frieden. Und andere wiederum, die sagen, boah, Gesundheit, wenn ich doch endlich gesund sein könnte. Ich leide richtig unter Krankheiten. Endlich, ich hätte gern meine Behinderung los. Manche machen dann auch was Gutes draus. Wiederum andere, ich habe eine Freundin, die hat nie die Gelegenheit gehabt, aufgrund ihrer Migration zu studieren. Und die arbeitet bis heute in Heilbronn in Knorr am Band. Sie hat nie den Beruf bekommen können, den sie haben wollte und den sie hätte erreichen können. Oder manche sagen, oh Beruf, oh, ja, ich habe einen wunderbaren Beruf, aber mein Chef, ich hätte gern keinen Tyrannen als Chef. Tja. Und andere wiederum sagen, ja, die können gut reden, wenn ich wenigstens Arbeit hätte. Mich stellt niemand mehr ein. Und ich habe festgestellt, dass diese drei Wünsche und diese drei Lebensträume uns am meisten zu schaffen machen, wenn wir sie nicht erreichen. Einen Partner zu haben, Kinder zu haben und eine sinnvolle Arbeit zu haben. Und das sind genau die drei Aufgaben, die uns Gott am Anfang der Welt mitgegeben hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Seid fruchtbar und mehret euch. Bebaut und bewahrt die Erde. Noch vor dem Sündenfall. Und nun, tja, daran leiden wir am meisten, wenn diese Schöpfungsordnung Gottes bei uns nicht klappt. Und jetzt gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten, mit solchen geplatzten Träumen und unerfüllten Wünschen umzugehen. Das erste ist einfach, dass man sagt, tja, mit geplatzten Träumen und unerfüllten Wünschen leben geht das, ja klar, muss man halt irgendwie. Realistisch resignieren, sagen, ja klar, man kann nicht alles haben. Wer bin ich, dass ich da meine, ich müsste alles erfüllt kriegen? Und dann setzt man sich ein Lächeln auf. Geht mit einem aufgesetzten Lächeln durch die Tage, manchmal durch die Jahre. Und dann fallen solche Sätze wie, ach ja, wenn ich die Sorgen von anderen sehe, dann ist mein Wunsch doch nebensächlich. Und man darf sich einfach selbst gar nicht so wichtig nehmen. Und ach was, man soll sich doch selbst verneinen und ja, ach, nehme ich nicht so wichtig. Alle Tage Sonnenschein, ziehe ich mein Lächeln auf und gehe wieder weiter. Aber einer nimmt es extrem wichtig. Gott nimmt es wichtig. Wenn ich so Jesus mir anschaue in der Bibel, dann weint er mit Maria und mit Martha, als ihr Bruder gestorben ist. Er leidet mit der Witwe, die ihren Sohn verloren hat. Und er fragt die Menschen, was willst du? Was soll ich dir Gutes tun? Das heißt, Jesus nimmt das ernst, auch wenn wir unsere Wünsche und Träume wegdrücken. Viele sagen ja, ach, die Zeit heilt alle Wunden. Tja, warum weint dann meine Oma nach Jahrzehnten immer noch, wenn sie mir erzählt, wie ihr 5-jähriger Bub damals gestorben ist? Die Zeit heilt gar nichts. Die Zeit heilt die Wunden nicht. Aber es wäre wichtig, in der Zeit Heilung zu finden. Andere, die sind sehr stark, die spielen dann den Starken. Ach, damit werde ich gut fertig. Man muss nur ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und sich selbst nicht so wichtig nehmen. Und dann klappt es. Und diese Verbissenheit, die zeigt sich dann aber manchmal, diese Zähne zusammenbeißen. Das werden manchmal richtig bissige Leute. Und diese Bitterkeit und Verbissenheit, die zerstört sehr oft dann die Gesundheit, wenn es die Zähne sind, oder die Beziehungen. Andere wiederum, und da kann ich ein Lied davon singen, die bauen regelrecht eine Mauer um ihr Herz. Eine Mauer um ihr Herz, damit man sie nicht mehr verletzen kann. Damit die Pfeilspitzen der anderen sie nicht mehr treffen. Und was passiert dann? Das Herz ist eingemauert. Natürlich, möglicherweise kann man nicht mehr so verletzt werden von außen, aber die Liebe und die Wärme, die kann auch nicht mehr nach außen gehen. Ich habe das in der Zeit erlebt, als meine Eltern sich getrennt haben. Die Zeit vorher war gar nicht schön, die war im Gegenteil, war sehr hässlich. Und um das überleben zu können, und obwohl ich schon 15, 16 war, habe ich regelrecht eine Mauer um mein Herz gebaut. Dachte, die dürfen mir nicht mehr wehtun. Die Folge war, dass ich tatsächlich richtig kalt geworden bin. Herzlos. Das Herz war eingemauert. Ich habe eine Freundin, das fand ich hochinteressant. Natürlich haben wir uns befreundet, weil wir ganz ähnliche, sage ich mal, Schicksale haben. Diese Freundin von mir leidet an multiplen Krankheiten, auch an Kinderlosigkeit, auch an einem schwer depressiven Mann. Und sie hat ein Ventil gefunden, damit umzugehen. Sie schreibt Texte, sie schreibt Gedichte. Und ich habe mir von ihr die Erlaubnis geben lassen, dass ich heute Abend zwei vorlesen darf. Das erste handelt von ihrem Umgang mit der Kinderlosigkeit. Und sie hat einen Dialog zwischen sich und Gott aufgeschrieben. Ich fragte meinen Herrn, was soll mit dem Teil meines Herzens geschehen, der dafür reserviert war, ein Kind in den Armen zu halten und es zu lieben? Und Gott sagt, was hast du damit gemacht? Ich habe eine Mauer darum gebaut, um den Schmerz ertragen zu können. Und? Die Mauer hat Licht und Wärme abgehalten, sodass das Feld dahinter sumpfig und die Quelle bitter geworden ist. Darf ich dir sagen, was ich gerne mit diesem Teil deines Herzens tun würde? Du sprichst von einer Quelle, zu Recht. Denn ich selbst habe die Quelle der Liebe in dich hineingelegt. Sie soll Durst stillen und Leben bringen. Dazu musst du mir aber erlauben, behutsam die Mauer abzutragen, die du errichtet hast. Ich werde es mit meinen eigenen Händen tun. Und du weißt, dass diese nie wehtun, sondern heilen. Das Licht und die Wärme meiner Gegenwart werden dafür sorgen, dass aus dem sumpfigen Boden fruchtbares Land werden kann. Und dann können wir gemeinsam damit beginnen, die Liebe umzuleiten. Gleich einem Kanal, der das Wasser dorthin bringt, wo Mangel ist. Werde ich dann eines Tages verstehen? Und wird der Schmerz jemals verschwinden? Nicht bevor du für immer bei mir bist. Aber wenn du mir erlaubst, dich zu berühren, wird aus dieser Wunde eine Perle entstehen. Eine zweite Möglichkeit, mit unerfüllten Wünschen umzugehen, ist die, dass man sagt, immer ich. Das sind Leute, die baden regelrecht in ihrem Selbstmitleid. Ach, allen anderen geht's gut. Alle anderen haben jemanden. Ich bin allein übrig geblieben. Ich bin halt nicht so hübsch. Ich bin halt nicht so liebenswert. Alle kriegen Kinder, das ist völlig normal, aber wir kriegen keine, also sind wir halt nicht normal. Alle kriegen einen Ausbildungsplatz, bloß mein Kind nicht. Ja, sind wir denn zu blöd? Warum müssen wir ausgerechnet so leiden? Was haben wir denn Schlimmes getan? Und diese Gedanken, die können ganz schön zermürben. Und man liegt nachts wach und dann geht hier diese Geschichte rum. Und dann kann oft passieren, dass das Gleiche passiert, wie ich es vorher gesagt habe, dass Selbstmitleid zu Bitterkeit führt. Und dann werden die Wünsche zu Tyrannen und das Beten eine Forderung. Man wird neidisch gegenüber den Menschen, die vermeintlich alles haben, was wir nicht haben. Und die Sicht auf die Welt, die wird ganz eingeschränkt. Ich persönlich habe Rheuma. Ich war früher bis Mitte 20 begeisterte Skifahrerin. Boah, Skifahren, klasse. Nach vielen Knieoperationen und vielen anderen Geschichten ist es völlig sinnlos. Ich brauche gar nicht mehr dran denken. Und ich kann es manchmal kaum ertragen, im Fernsehen Skirennen anzuschauen oder schöne schneebedeckte Berge. Wenn die Kollegen zum Skifahren am Wochenende gehen, da merke ich, das tut immer noch ein bisschen weh. Und plötzlich sieht man ja nur noch sportliche Leute, die einen links und rechts überholen und man selber humpelt in schlimmsten Zeiten an den Krücken entlang und in besseren Zeiten, naja, mit Walkingstöcken und andere ganz schnell vorbei. Oder jemand, der sich einen Mann wünscht, der sieht plötzlich auf der Straße nur noch glückliche Pärchen. Menschen, Frauen, die sich Kinder wünschen, die sehen nur noch schwangere Frauen oder Frauen, die einen Kinderwagen vor sich herschieben. Die Welt scheint nur noch aus Müttern zu bestehen. Das ist eine sehr verengte Sicht der Welt. Bei uns war es so, wir haben keine eigenen Kinder bekommen. Und ich habe darunter sehr gelitten. Und in der schlimmsten Zeit hat mein Mann mir, das ist ja dann so die Zeit, wo alle Freundinnen Kinder bekommen. Wir haben einen sehr, sehr großen Bekanntenkreis. Und es gab eine Zeit, da hat mein Mann den Briefkasten zuerst aufgemacht und hat die Geburtsanzeigen, die wieder mal im Briefkasten waren, erstmal auf die Seite gelegt und hat versucht, einen Tag zu erwischen, an dem er sie mir geben kann. Da hat er danach geschaut. Ich habe einen wunderbaren Mann, gell? Sehr sensiblen. Ja, das ist ein. Dann scheinen tatsächlich plötzlich alle Kinder zu kriegen, außer man selber. Was sind denn so Ihre Nadelstiche? Bei mir waren es damals die Geburtsanzeigen. Manchmal sind es Nadelstiche, manchmal sind es Schläge, manchmal sogar Schwerthiebe. Und wenn wir jetzt erlauben, dass dieser Schmerz unser Leben bestimmt, damit können wir auf Dauer nicht leben. Also wird man entweder hart und verbissen, schottet den Schmerz ab oder man lenkt sich ab. Manche betäuben den Schmerz, suchen Schmerzlinderung und es kann so weit gehen, dass man sogar in Sucht abrutscht. Ablenkung und Betäubung suchen kann zu Sucht führen. Viele hängen sich, manchmal trinken den Schmerz zu, hellen ihre Stimmung mit Medikamenten auf, werden abhängig von Selbstbefriedigung oder kommen nicht mehr vom Essen los. Und es gibt viele Möglichkeiten, den Schmerz zu betäuben. Manche arbeiten sehr, sehr hart, um den Schmerz zu betäuben. Und in ganz stillen Stunden, wenn niemand mehr um uns rum ist, wenn wir ganz alleine sind, alle Geräte aus, dann fliegt er uns wieder an. Und deshalb lieber fliehen, lieber in die Sucht. Und wenn wir leugnen, wie schlecht es uns geht, dann spüren wir nichts mehr von diesem Verlangen. Und ich frage mich, was steckt eigentlich hinter diesem Verlangen? Es gibt aber noch einen anderen Weg. Es gibt einen anderen Weg, damit umzugehen. Und ich habe viele Bekannte und habe es auch an meinem eigenen Leben gemerkt, man kann auch positiv mit diesen zerplatzten Lebensträumen umgehen. Es geht. Nicht von heute auf morgen. Manchmal ist es ein sehr langer Prozess. Mit vielen Rückschlägen, immer wieder. Aber, jetzt bin ich 52, ich fühle mich manchmal brutal alt, wenn ich so denke, was das für eine Zahl ist. Aber der Vorteil, man hat doch schon vieles hinter sich und man merkt, doch, man kann auch mit diesen zerplatzten Lebensträumen leben. Mein Lebenstraum war immer, 4 Kinder zu haben und ein offenes Haus und sehen, wie die Kinder heranwachsen. Das war mein Traum. Es hat sich was anderes ergeben. Wie aber kann man positiv damit umgehen? Und man kann es. Unerfüllte Wünsche und erfülltes Leben, die passen zusammen. Und das Erste ist, dass man die Wünsche zulassen muss und Gott den Schmerz hinlegen. Nicht wegdrücken, sondern sagen, es tut saumäßig weh. Und zwar immer wieder. Und ich falle immer wieder da rein. Und ich bin verbittert. Und ich verstehe Gott nicht. Warum gibt er mir das nicht? Warum erfüllt er mir nicht meinen Herzenswunsch? Und mein Verlangen, das bringt mich jetzt dann noch um. Sagt es, sprecht's aus. Nicht immer und überall, dann macht man sich vielleicht auch ein bisschen unbeliebt. Aber einer trage die Last des anderen. Dazu sind wir da, dass wir es uns in der Gemeinde vor den Freunden nicht verstecken, sondern zugeben. Die Schwäche zugeben, ja, wir sind schwach. Und ja, wir sind abhängig von anderen. Und dann legen wir Gott den Schmerz hin. Wir werden aufgefordert im Psalm, kommt zu ihm, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, schreit ihm entgegen, klagt ihn auch an, aber wendet euch ihm zu und haut nicht ab von ihm. Ich habe, als das damals mit diesen Geburtsanzeigen mich immer so geplagt hat, da habe ich irgendwann mal beschlossen, ich habe mit Jesus geredet und gesagt, jetzt, ich halte es manchmal fast nicht aus. Jetzt sage ich es einfach so, du könntest das ändern. Du könntest uns von heute auf morgen Kinder schenken, okay? Wenn du es jetzt aber nicht tust, dann sehe ich nicht ein, warum ich diesen Schmerz tragen soll. Und es heißt, dass du alle unsere Schmerzen getragen hast. Sobald mich der nächste Schmerz anspringt, schicke ich ihn zu dir. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht. Ich habe jedes Mal, wenn es mich wieder so angefallen hat, habe ich gesagt, nein, lieber Schmerz, geh zu Jesus. Ich kann nichts dafür. Ich sehe es nicht ein, dass ich mir jetzt das ans Bein binde, diesen Schmerz. Er hat gesagt, er trägt die Schmerzen. Und das hat natürlich auch eine Weile gedauert, aber es hat funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe gesagt, Jesus, dein Problem, nicht mehr meins. Ich will es nicht mehr tragen. Und dann, Gott hat ja echt Humor, habe ich es an einer Stelle ganz deutlich gemerkt, dass er dabei ist, tatsächlich mich zu heilen. Gemeindefreizeit, nach dem Mittagessen. Ich muss gestehen, ich bin ein bekennender Mittagsschläfer. Ich kuschel mich so richtig schön in die Kissen in meinem Zimmer. Und kennen Sie den Moment und dachte, jetzt darf ich einschlafen? Und plötzlich geht im Nachbarzimmer ein Wahnsinns-Kindergebrüll los. Und mein unwillkürlicher erster Gedanke war, muss ich nicht hin? Und mein zweiter Gedanke, der, Viola, du wünschst dir doch aber Kinder. Und dann mein dritter Gedanke, ja, aber jetzt genieße ich meinen Mittagsschlaf. Und das hat mir die Augen geöffnet zu sehen, aber was kann ich alles machen, wenn mir das andere fehlt? Da habe ich gemerkt, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ich habe sozusagen einen Perspektivenwechsel auch vorgenommen. Und dann hat mir mal sehr geholfen, mich in die Zukunft zu beamen. Ich habe gedacht, wenn ich am Ende meines Lebens bin, was möchte ich dann, wie mein Leben ausgesehen hat? Möchte ich so leben, dass ich ständig etwas Unerreichbarem hinterhergehechelt bin, ständig auf der Jagd war nach einem Ziel, auf das ich mich fokussiere, das ich aber nie erreicht habe? Und auf diesem Weg in der Zwischenzeit alles Mögliche, was daneben war und was ich hätte auch machen können, völlig ausgeschaltet habe. Dann habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht Jahre meines Lebens damit verbringen, mich nur auf eine Sache zu konzentrieren, nur diesen einen Wunsch zu haben. Nein, ich gucke mal lieber nochmal nach rechts und nach links. Mir hat es geholfen, diese Scheuklappen zu öffnen. Und zu sagen, okay, Jesus, keine eigenen Kinder, gut, was dann? Eine große andere Hilfe war, dass meine Schüler immer mal wieder zu mir gekommen sind, Frau Wiedmeier, haben Sie Kinder? Sag ich, haben Sie keine Kinder? Ja, aber wollen Sie welche? Ja, aber warum haben Sie dann keine? Ja, es klappt ja nicht immer alles so, wie man es sich gern wünscht. Aber Sie haben ja uns. Es war Standardsatz der Schüler, Standardsatz, aber sie haben ja uns. Hat mich sehr getröstet. Und dann, einige Jahre später, kam ganz überraschend ein Anruf, Notfall innerhalb der Verwandtschaft. Wir haben hier den 10-jährigen Sohn aus der Familie genommen, der will zu Ihnen. Der hat gesagt, er hätte da Onkel und Tante in Deutschland und da könnte er sich vorstellen, hinzugehen. Ja, dann haben mein Mann und ich einen Tag gebetet und überlegt und am anderen Tag sind wir zu Ikea gefahren und haben ein Kinderbett gekauft für einen 10-jährigen Jungen. Und ich, die ich dachte, niemals Kinder zu haben und auch keine Enkel, ja, ich wurde doch tatsächlich vor 5 Wochen offiziell zur Oma erklärt. Und zwar von genau diesem Pflegesohn, den wir damals vor 13 Jahren zu uns genommen haben. Tja, Und in diesen anderen Jahren, bevor er zu uns kam, habe ich wunderbare Sachen machen können. Eine andere Möglichkeit, umzugehen mit diesen zerplatzten Träumen, ist, dass man sich fragt, was steckt denn eigentlich dahinter? Und ich habe da ein sehr gutes Zitat gefunden von C.S. Lewis. Wenn wir in uns einen Wunsch entdecken, der durch nichts in dieser Welt befriedigt werden kann, dann sollten wir anfangen, uns zu fragen, ob wir nicht vielleicht für eine andere Welt geschaffen wurden. Ich glaube, dass letztendlich hinter all unseren Wünschen und Sehnsüchten und Träumen eine ganz tiefe Sehnsucht steckt nach Anerkennung, nach Geliebtwerden, nach Angekommensein. Und ich habe schon viele Leute erlebt, die haben alles das, was man sich so wünscht. Und die spüren trotzdem, wenn man alles hat, immer noch so ein Loch, so eine Leere, so ein Vakuum. Da muss es doch noch was geben. Und ich bin überzeugt davon, dass das die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies ist. Wir Menschen wurden im Paradies für das Paradies geschaffen und haben es verloren. Was wir nicht verloren haben, ist immer noch diese Ahnung, diese Sehnsucht. Da war mal was. Diese Sehnsucht nach Vollkommenheit, auch nach vollkommenem Glück. Und diese Sehnsucht nach einem Gegenüber, das uns vollkommen versteht. Dieses menschliche Vakuum ist nur füllbar mit der Liebe Gottes, die damals am Anfang stand. Der Liebe des Schöpfers zu seinem Geschöpf. Und diese Liebe, die stillt letztendlich diese Sehnsucht und die stopft dieses Loch in unserer Seele. Und wenn ich mir vorstelle, ich werde vom Schöpfer und Erhalter dieser Welt geliebt, der weiß, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe, der kennt meine Wörter, die ich ausspreche, noch bevor ich sie gesagt habe, der kennt meinen Namen, der hat ein Tattoo mit meinem Namen. Das steht in der Bibel. Alles, was ich gerade gesagt habe, steht in der Bibel. Er hat meinen Namen in seine Hand geschrieben. Also von wegen Tattoos, neue Erfindung. Ach was, auch da war Gott der Erste. Und wenn ich mir das klar mache, dass der Schöpfer dieser Welt mich, Menschle, hier auf der Welt kennt und lieb hat, dann kann ich auch mit meinen Defiziten leben. Aber man muss sich dieser Liebe immer wieder aussetzen. Die hat man nicht für einmal gepachtet, sondern immer wieder die Nähe Gottes suchen, in seiner Nähe bleiben, sich von ihm beschenken lassen. Weil wenn ich anfange, Menschen dazu zu gebrauchen, dass sie der Grund meiner Freude werden oder dieses Loch, diese Sehnsucht zu stopfen, das kann mich ganz brutal enttäuschen, ganz brutal. Wir erleben ja oft, dass man so seinen Märchenprinzen vergöttert. Ja? Oder oft sagt man, ja, ich vergöttere meine Kinder. Aber es ist eine gefährliche Geschichte, weil aus diesen Märchenprinzen können nachher so richtige Schluffis werden. Und die Kinder, die man in der Geburtsanzeige noch als, oh, unsere Prinzessin ist da, bezeichnet hat, die wird nachher vielleicht so ein Schreikind. Ja. Und jeder von uns kennt tragische Geschichten von gescheiterten Beziehungen, kaputten Ehen. Ein guter Freund von uns hat 3 Jahre, nachdem er geheiratet hatte, einen Tag, nachdem er nochmal Gott gedankt hatte für seine tolle Frau, von ihr erfahren, dass sie ein Kind von einem anderen erwartet. Das hat ihn so komplett aus der Bahn geworfen, dass er krank wurde, er hat seinen Beruf aufgegeben, war in der Klinik, hat ihn völlig fertig gemacht. Und wer ihn damals erlebt hat, der hätte nicht gedacht, dass er jemals wieder auf die Beine kommt. Er hat dann aber in dieser Lebenskrise angefangen, seinen Schmerz mit Kunst zu verarbeiten. Und er hat eine Kunst geschaffen, ich sage jetzt nicht welche, eine Kunst, die in den letzten 15 Jahren ganz, ganz viele Menschenherzen berührt hat und viele Menschen glücklich gemacht hat und viele Menschen wieder in Kontakt mit Gott gebracht hat. Eine Kunst, die sehr berührt. Und das Wunder ist geschehen. Vor 3 Jahren hat er eine neue Frau kennengelernt, die ihrerseits eine Geschichte hinter sich hat. Und er ist mittlerweile, er hat die Kinder adoptiert, mittlerweile Familienvater, glücklicher Familienvater und war 10 Jahre lang ein sehr am Boden liegender Single, der geschworen hatte, er würde nie wieder heiraten und es wäre ja alles so furchtbar. Und er ist, ja, und jetzt wie verwandelt. Wenn man Menschen benutzt oder sein Vertrauen nur auf Menschen setzt, kann man ganz bös enttäuscht werden. Was uns auch noch hilft, mit zerplatzten Träumen umzugehen, ist die Erkenntnis, dass unerfüllte Wünsche manchmal für unser Leben wichtiger sind als erfüllte Wünsche. Denn in den unerfüllten Wünschen, da liegt die Möglichkeit zu wachsen und zu reifen und sich zu verändern. Und in diesen unerfüllten Wünschen, da liegt die Chance, dass Gott uns zu dem wird, was er uns werden möchte. Dostojewski hat mal gesagt, habe dein Schicksal lieb, denn dieses Schicksal ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Ich weiß, ich habe vorher gesagt, ich sei radikal charmant und frech. Ja. Ein selbstbewusster Mensch, ein erfolgsorientierter Mensch war ich, bin ich teilweise noch, und die können ja manchmal sehr, sehr unangenehm sein. Das kann leicht in Arroganz, in Schnottrigkeit, in Unbarmherzigkeit verwandelt werden. Wir alle kennen solche Leute. Ich war auf dem besten Weg dazu. Tja, Gott hat durch einige Dinge, die passiert sind oder eben die nicht passiert sind, gearbeitet an mir, sage ich mal. Und mittlerweile kann ich auch barmherziger sein, viel barmherziger, als ich es früher war. Vielleicht sind die unerfüllten Wünsche ja Wegweiser zu einem besseren Ort. Aber um das erkennen zu können, brauchen wir ein großes Vertrauen in Gottes Führung. Welches Bild haben wir eigentlich von Gott? Wer ist denn Gott für mich? Ist er mein Wünscheerfüller, so wie der Weihnachtsmann? Ein Glücksbringer? Oder wie die Feuerwehr, wenn es brennt, muss er kommen? Viele reden ja von Gott als vom lieben Gott, der bitteschön immer das tut, was ich jetzt gerne hätte. Aber das ist nicht immer Liebe. Als unser Pflegesohn damals mit 10 Jahren zu uns kam, da ging er dann in die Jungschar bei uns am Ort und war da ganz gut dabei. Und dann war geplant ein Jungschar-Wochenende mit Schwimmen, mit Spielen, mit Übernachtung, mit Lagerfeuer und alles. Und jetzt wurde er kurz vorher sehr krank und hatte eine ganz gewaltige, dicke Erkältung. Und dann mussten wir ihm sagen, hör zu, das mit dem Schwimmen, das geht nicht. Wenn die am Samstag jetzt alle schwimmen gehen ins Aquatoll, da kannst du leider nicht mitgehen. Und der hat getobt. Ja, aber er will damit und er hat sich so drauf gefreut und er will da unbedingt hin und wir seien so gemein, dass wir es ihm nicht erlauben. Und wir haben gesagt, das geht nicht, du bist so erkältet, wenn du da jetzt hingehst, du holst dir den Tod. Naja, die Lungenentzündung, was auch immer. Aber wir fahren dich abends dann zu den anderen. Nein, ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt. Sie kennen das wahrscheinlich alle, wenn sie Kinder haben. Oder Lehrer sind oder Kinder mit Kindern zu tun haben. Was war das Problem? Er hat nur gesehen, die verwehren mir meinen Wunsch. Sie haben die Liebe, die dahinter steckt, gar nicht gesehen. Warum? Er war so kurz bei uns. Der hatte noch gar kein Vertrauen zu uns aufgebaut. Er wusste nicht, dass wir das nicht aus Bosheit machen, sondern dass er uns vertrauen kann. Er hatte einfach noch kein Vertrauen zu uns entwickelt. Wenn wir aber das Vertrauen haben, dass es der andere gut mit uns meint, dann können wir auch Dinge ertragen, Wünsche, die nicht erfüllt werden, Antworten, die wir nicht bekommen, weil wir wissen, irgendwann bekommen wir sie. Jetzt kommt ein ganz steiler Satz. Ich habe den in diesem Buch gefunden. Wer sich für das Thema interessiert, das finde ich richtig gut. Wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, hat er etwas Besseres mit uns vor. Und da steht folgender Satz. Wenn uns nie ein Traum zerbricht, dann glauben wir weiter an die Lüge, dass Gott nur dazu da ist, die Qualität unseres Lebens zu verbessern und schätzt nur das, was Gott hier und jetzt für uns tun kann, nicht aber seine Gegenwart selbst oder alles, was er später tun will. Das ist so ein harter Satz, den muss ich nochmal lesen. Wenn uns nie ein Traum zerbricht, glauben wir weiter an die Lüge, dass Gott nur dazu da ist, die Qualität unseres Lebens zu verbessern und schätzen nur das, was Gott hier und jetzt für uns tun kann, nicht aber seine Gegenwart selbst oder alles, was er später tun will. Ich nehme an, dass viele von Ihnen das schon erlebt haben, dass in Zeiten von Leid, von persönlichem Leid, dass das Gottes Gelegenheiten sind, mit uns zu reden. Und viele von uns könnten da nachher oder später mal auch darüber reden und das vielleicht auch anderen berichten zur Ermutigung. Ich hatte vor einigen Jahren eine schwere Hirnhautentzündung, die sich dann noch zu einer Hirnentzündung entwickelt hat, und ich hatte sämtliche neurologische Ausfälle, die man sich nur vorstellen kann. Dass ich jetzt gesund hier stehe und auch noch rede, das ist, also war damals nicht zu erwarten. Ganz furchtbare Zeit, aber mitmachen möchte ich es nie wieder. Aber missen möchte ich diese Zeit auch nicht mehr. Denn ich habe so wahnsinnig viele Erlebnisse mit Gott gehabt, eine solche Nähe gespürt. Ich könnte Abende füllen, ich verschone sie damit, aber unglaublich, unglaublich, ich zehre heute noch davon. Manchmal allerdings stellt Gott uns vor ganz heftige Glaubens- und Vertrauensproben. Was, wenn man nach langem Warten endlich zwei Kinder bekommen hat und dann der Mann an Krebs erkrankt und innerhalb eines halben Jahres stirbt? So ist es Bernd Martin Müller und Thea Eichholz Müller gegangen. Die haben bei Pro Christ 2003 noch zusammen gesungen auf der Bühne. Ein paar Wochen später ist ihr Mann gestorben. Welches Lied haben sie gesungen? Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Das war ihr Lied. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Da spielt fast ein bisschen Resignation mit rein in diesen Vers. Ja, was bleibt uns denn übrig? Gehen wir halt zu dir. Ja, das ist der kleinste Rest an Gottvertrauen, den es noch gibt. Aber der Bibelvers geht weiter und das Lied ging auch weiter. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und da wendet sich die Resignation um in Hoffnung. Du hast Worte ewigen Lebens und deshalb gehen wir zu dir. Nicht, weil wir keine andere Chance haben, sondern weil das die größte Chance ist. Kommt jetzt die Vertröstung auf den Himmel? Ja. Ja. Es gibt die Ewigkeitsperspektive. Zum Glück gibt's die. Zum Glück. Im Himmel wird meine MS-kranke Freundin nicht mehr krank sein. Und meine Oma, die ist jetzt schon dort, die weint jetzt nicht mehr über ihren verlorenen Sohn. Und meiner trauernden Freundin, die ihren Mann verloren hat und mit 4 Kindern jetzt allein da sitzt, der werden die Tränen getrocknet werden. Das ist unsere Aussicht und das ist unsere Hoffnung. Und ja, manchmal, es gibt Lebensgeschichten, boah, die sind heftig. Und man sieht keinen Lichtstreif am Horizont in diesem Leben. Aber doch, es gibt diesen Lichtstreif am Horizont und der sich zu einer Ewigkeit ausweitet. Das ist unsere Perspektive. Und diese Perspektive, die macht mich auch in schlimmen Zeiten tatsächlich ruhig und gelassen. Das kann ich jetzt so sagen, weil ich auf dieser Erde hier nicht mehr allem nachjagen muss. Ich muss nicht alles gesehen haben, ich muss nicht alles erlebt haben, weil das Beste, das kommt tatsächlich noch. Ich muss nicht in dieses Leben alles reinpressen. Das muss ich dann, wenn ich denke, mit dem Tod ist alles aus. Okay, dann muss ich hier alles mitnehmen, was geht. Aber wenn ich denke, ach was, das Schönste kommt noch. Und ich habe während meiner schlimmen Krankheitszeit Ausblicke auf dieses Schönste bekommen. Deswegen bin ich da jetzt mittlerweile sehr, sehr gelassen. Wer auf seine letzte Erfüllung zugeht, nämlich ewig in der Vollendung mit Gott zu leben, der kann auch hier mit unerfüllten Wünschen leben lernen. Ich hatte Ihnen einen zweiten Text meiner Freundin versprochen. Hier kommt er. Frieden ist noch nicht, dass keine Tränen mehr fließen, sondern dass es einen gibt, der sie ernst nimmt und trocknet. Frieden ist noch nicht, dass Schmerzen nicht mehr wehtun, sondern dass einer versteht, weil er selbst gelitten hat. Frieden ist noch nicht, dass alles Wünschen und Sehnen schon zur Ruhe gekommen ist, sondern dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Frieden ist noch nicht, dass wir auf alle Fragen eine Antwort haben, sondern dass sie uns in seine Nähe treiben. Frieden ist noch nicht, dass Einsamkeit die Seele nicht mehr gefrieren lässt, sondern dass im Gespräch und der Beziehung zu ihm neues Leben erwacht. Frieden ist Hoffnung, dass er eines Tages aus dem noch nicht ein jetzt schon machen wird. Diesen Frieden und diese Hoffnung, der hier schon anfängt, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und ich wünsche Ihnen diesen Frieden Gottes über diese zerplatzten Träume und über diese unerfüllten Wünsche.